können wir uns die ganze Zeit glücklich fühlen? Und geht es überhaupt darum im Leben? Mhm. Gefühle sind für mich am Ende das Wichtigste, was wir haben. Alles, was wir sehen, schmecken, hören, riechen, ertasten, selbst unsere Gedanken, werden in uns in Gefühle übersetzt. Wenn wir unsere Angst wahrnehmen und mit ihr sein können, können wir eigentlich alles im Leben machen. Und wenn wir unsere Angst nicht wahrnehmen oder unsere anderen Gefühle, dann steuern uns unsere Gefühle auch ganz häufig.
Was hindert uns denn dran, diesen Zugang zu gewissen Gefühlen und Emotionen überhaupt zu kriegen? Und wie kriegen wir diesen Zugang auch wieder? Gefühlsbereitschaft. Ein Wort, das für viele Männer wahrscheinlich nicht so interessant klingt. Und dennoch scheint es wichtiger denn je zu sein, wenn wir uns die aktuellen Suizidraten von Männern mal anschauen. Und deswegen habe ich mir heute Lukas Klaschinski in den Podcast geholt, einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands und Autor des Buches »Fühl dich ganz«. Und mit ganz meint Lukas eben wirklich ganz. Das heißt, wenn du dich wirklich vollkommen fühlen willst, muss entsprechend auch die Bereitschaft da sein, alle Emotionen zu fühlen. Das heißt, sogar die unangenehmen Emotionen wie Scham, Schuld, Angst, Trauer. Und warum es aber eben keine schlechten Emotionen gibt und es vielmehr darauf ankommt, wie du mit ihnen umgehst. Und warum du zwar auf deine Gefühle hören solltest, aber nicht immer das tun solltest, was sie dir sagen, das erfährst du heute in dieser Folge. Ich wünsche viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Chainless Life und Lukas Klaschinski. Schön, dich hier zu haben, Lukas.
Ja, Mischa, danke, dass ich da sein darf.
Yes. Und du hast es gerade im Vorgespräch was Schönes gesagt. Du hast gesagt, Psychologie geht uns alle was an. Und du hast ja auch das Buch geschrieben, Fühl dich ganz, das auch hinter dir gerade hier sitzt. Und ich habe da so ein bisschen reingelesen die letzten Tage und habe da viel über das Thema Gefühlsbereitschaft für mich nochmal so mitgenommen. Und um das soll es heute in meinen Augen auch wirklich hier gehen, weil du hast recht, Psychologie geht uns alle was an und damit eben auch das Thema Gefühlsbereitschaft. Und deswegen würde es mich interessieren, wie du das jetzt unseren 70-prozentigen Männern, also 70% unserer Zuhörer sind Männer, erklären würdest. Also was ist Gefühlsbereitschaft? Kurz erklärt und noch viel wichtiger, warum sollte ich mir darüber überhaupt Gedanken machen?
Ja, also ich glaube, was deine Hörer und Hörerinnen vereint, ist ja ein selbstbestimmtes Leben zu führen nach den eigenen Werten. Und das kannst du eigentlich nicht, wenn du nicht einen Anschluss zu deinen Gefühlen hast und diese wahrnimmst. Weil Gefühle sind für mich am Ende das Wichtigste, was wir haben. Alles, was wir sehen, schmecken, hören, riechen, ertasten, selbst unsere Gedanken, werden in uns in Gefühle übersetzt. Und auch das, was mich mit anderen Menschen verbindet, ist am Ende ein Gefühl, ne? Das ist das, was zwischen uns steht. Und das, was mich mit Gegenständen, Orten, ich meine, du lebst in Thailand, was dich mit diesem Ort verbindet, mit dem Essen, mit deinem Sport, mit den Menschen um dich herum, die dir wichtig sind, das ist auch ein Gefühl. Das heißt, das, wie du dich angebunden fühlst zu dir selber, zu anderen Menschen und zum Leben als solches, das macht die Verbindung zu deinen Gefühlen aus. Und da geht es eben nicht nur darum, eine Verbindung zu den angenehmen Gefühlen zu haben, hey, du musst ein glückliches Leben führen, sondern zu allen Gefühlen, die da sind, weil in jedem Moment kannst du dich dann angebunden fühlen zu dem jetzigen Moment, der gerade stattfindet. Und das bedeutet halt, wenn jemand von dir geht, dass du auch zu deiner Trauer angebunden sein kannst. Wenn du merkst, da überschreitet jemand deine Grenzen, dass du auch zu deiner Wut angebunden sein kannst, dass du das eben genau merkst. Denn wenn wir nicht gefühlsbereit sind, dann müssen wir bestimmte Gefühle aussperren, können bestimmte Sachen nicht in unserem Leben machen, weil wir zum Beispiel Angst haben. Ich meine, wie oft steht zwischen uns und einer Sache eigentlich unsere Angst, die wir nicht wirklich wahrnehmen und die so latent so dahin wabert? Funktioniert das dann noch? Können wir die Dinge machen? Aber wenn wir unsere Angst wahrnehmen und mit ihr sein können, können wir eigentlich alles im Leben machen. Und wenn wir unsere Angst nicht wahrnehmen oder unsere anderen Gefühle, dann steuern uns unsere Gefühle auch ganz häufig, weil sie so im Untergrund wabern und wir gar nicht wissen, warum. Bei mir war es ganz explizit ein Tanzkurs, warum ich den nicht mache. Weil mir mal jemand gesagt hat, dass ich Bewegungslegastheniker bin und dass ich bitte noch in der letzten Reihe tanze, weil das keiner sehen will. Ne? Habe ich jahrelang nicht gecheckt. Heute mache ich einen Tanzkurs, weil ich mit diesem Gefühl der Scham und mit diesem Gefühl der Angst besser umgehen kann. Und am Ende würde ich sagen, was sich qualitativ verändert, ist ein krasses Gefühl von Lebendigkeit. glaube, jeder kennt das, dass man manchmal den Eindruck hat, dass irgendwie ein bisschen was fehlt. Und wir denken, wir könnten das im Außen auffüllen mit irgendwas, was wir uns anschaffen. Mit Frauen vielleicht auch, mit denen wir Sex haben. Mit egal, was es ist. Aber eigentlich ist es immer eine Anbindung zum Gefühl, die fehlt. Und wenn man die hat, dann ist man von innen voller und reicher.
Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Und in deinem Buch schreibst du auch, hör auf dein Gefühl, aber mach nicht alles, was es dir sagt. Das finde ich gut. Möchtest du darauf auch nochmal ein bisschen tiefer eingehen?
Ja, also wir müssen unsere Gefühle hören, um dann entscheiden zu können, was wir tun wollen. Ne? Viktor Frankl, ein berühmter Psychiater, meinte mal, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und diesen Raum können wir betreten. Und wenn wir das tun, können wir uns entscheiden, was wir machen möchten. Das bedeutet ja Freiheit, dass wir nicht eben alle unsere Gefühle ausführen müssen. Das heißt nämlich, wenn wir wütend sind, dass wir irgendjemanden auf die Schnauze hauen müssen, also Wut in Form von Aggression ausleben. Oder das heißt auch nicht unbedingt, dass wenn wir traurig sind, dass wir in einem Geschäftsmeeting, wo wir vielleicht gerade um einen Preis verhandeln, in Tränen ausbrechen müssen. Aber das wahrzunehmen und zu wissen, das ist gerade da, und uns trotzdem entscheiden zu können, was wir tun wollen, das bedeutet Gefühlsbereitschaft. Und das ist für mich der Schlüssel für den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und darum finde ich es so wichtig. Und manchmal, ne, kennt man ja auch, empfindet man super stark das Gefühl in einer Situation, wo man sich so fragt, ey, warum jetzt gerade? Oder warum reagiere ich auf manche Sachen so krass? Und das sind dann häufig Anknüpfpunkte aus der Vergangenheit, die dort lebendig werden. Und das heißt ja auch nicht, dass wir dann immer diesem Ding verfallen müssen, aber wir müssen es erkennen, um damit umgehen zu können.
Mhm. Ja, genau, diesen Raum, das ist ja das Wichtigste, dass wir den ausweiten, dass die Möglichkeit überhaupt mal entsteht, darauf nicht zu reagieren, sondern, wie man sagen könnte, zu antworten drauf. Deswegen ist meine These, so wie ich es immer wieder sage, so, es gibt keine guten oder schlechten Emotionen, sondern es gibt nur gute oder schlechte Gründe für oder auf Emotionen. Das heißt, wenn ich schlecht reagiere, so, da kann ich was ändern. Wie reagiere ich auf etwas? Oder eben auch zum Beispiel so etwas wie Freude, wenn ich jetzt mal an diese schöne Emotion Freude denke, wenn ich jetzt die empfinde, wenn ich anderen Menschen schade, dann ist es nicht gerade ein guter Grund für diese Emotion. Deswegen, es ist nicht die Emotion, es sind nicht die Gefühle. Und das bringt mich auch zu einer kurzen Nerd-Frage, die mich super interessiert, weil ich habe damals, als ich angefangen habe, mit Menschen zu arbeiten, so das Bedürfnis gehabt, mich noch ein bisschen tiefer mit Psychologie zu beschäftigen, weil ich wusste schon sehr viel. Ich habe dir ja vorhin erzählt, ich bin schon seit 2011 so mit Büchern, Philosophie und allem Möglichen beschäftigt, habe alles gelesen, was ich gefunden habe. Aber ich habe dann so das Gefühl gehabt, ich will doch jetzt schon noch ein bisschen so in diese Therapieformen eintauchen. Und ich habe mich dann sehr lange mit CBT beschäftigt, so Cognitive Behavioral Therapy, und wurde damit aber nicht irgendwie so 100% warm. Und dann bin ich auf die ACT gestoßen, die Acceptance Commitment Therapy. Und das hat mich komplett weggehauen, weil es für mich persönlich irgendwie sich also mehr nach dem angefühlt hat, wie ich das Leben empfinde, auch in Bezug auf das Thema Werte. Und mich würde einfach super interessieren, Lukas, weil du eben auch von der ACT sprichst, und ich kenne sehr wenig Menschen, die aktiv über dieses Thema, also für die meisten Menschen, die kennen nur CBT. Wie würdest du die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten zwischen ACT und CBT erklären? Weil dort geht es ja auch um so dieses Verständnis darüber, dass es nicht gut und schlecht per se gibt, sondern eben eher dienend oder nicht dienend, produktiv oder weniger produktiv. Und das hat mich auf jeden Fall sehr stark erinnert an diese Zeit.
Ja, also ich werde dir nicht alles explizit aufschlüsseln können, weil mit der CBT habe ich mich nicht so tief befasst wie mit der ACT, weil ich habe gleich einen krassen Anknüpfpunkt an die ACT gefunden. Und ich kann dir auch sagen, warum. Die ACT ist für mich etwas, was so eine Wahrheit aus Fernost, die schon seit Jahrtausenden praktiziert wird, verbindet mit modernen Therapietechniken. Und für mich ist es so, das ist eine Open-Source-Methode, und bei Open-Source-Methoden, und das spricht mich so tief im Inneren, geht es nicht darum an, hey, wir vertreten eine Lehre und die ist jetzt die einzig richtige, das ist keine Religion, sondern ist einfach ein Werkzeug, woran sich Menschen bedienen können und was helfen soll. Und mit diesem Mindset gehen auch die Leute vor, die das gegründet haben und ins Leben rufen. Und du merkst auch, Leute, die diese Strömung verfolgen, sind mit diesem Mindset unterwegs. Und was meine ich es geht einmal ganz klar um Achtsamkeit. Und man hört ja Achtsamkeit so oft, ne? So, du musst achtsam sein, bla bla. Aber wozu eigentlich, ne? Wozu brauchen wir diese Achtsamkeit? Und ich finde, die ACT hat der Achtsamkeit eine hohe Funktionalität zugeschrieben, nämlich um zu bemerken, was gerade hier und jetzt passiert und sich dann zu entscheiden und aber auch um überhaupt mal das Leben im Hier und Jetzt zu leben. Weil unser Kopf rattert ja die ganze Zeit und ist mit der Zukunft oder der Vergangenheit beschäftigt, aber wir sind sehr selten präsent im Hier und Jetzt und darum geht es ja ganz, ganz häufig. Und das hat die ACT für sich genommen und das zu akzeptieren, was in uns vorgeht. Ne? Bei der ACT, und das ist vielleicht zur CPT ein großer Unterschied, geht es nicht darum, unbedingt die Gefühle zu manipulieren, sondern sie zu nehmen als das, was sie sind. Weil die Frage ist, können wir das überhaupt? Ne? Können wir uns die ganze Zeit glücklich fühlen? Und geht es überhaupt darum im Leben? Die Frage muss man sich ja stellen. Ne? Ich war ein paar Tage in der Dunkelheit und meine begleitende Psychologin meinte so, geht es im Leben darum, glücklich zu sein? Ne? Auch, würde ich sagen. Es geht auch darum. Aber nicht nur. Wenn man mal guckt, welche Erlebnisse haben mich zutiefst geprägt und mich zu dem geformt, was ich heute bin, mit der Tiefe, dann ist es eben auch das Erlebnis, was mir richtig, richtig wehgetan hat in der Vergangenheit und wo ich mich tiefer erkennen konnte, in meinem Schmerz auch. Und das würde ich sagen, ist anders zur CBT. Beide haben gleich, dass wir neue Erfahrungen machen können im Hier und Jetzt und damit alte Bewertungsmuster, wir betrachten ja die Welt immer durch die Brille unserer Vergangenheit, dass wir dadurch eine neue Brille aufsetzen können und die Gläser ein bisschen putzen können unserer Brille. Und das ist das Spannende. Für mich geht die ACT ein bisschen tiefer, würde ich sagen, und ist auch flexibler, weil sie nicht sagt, hey, mach das, das und das und das dann, sondern nutze das Werkzeug, was du gerade brauchst in dem Moment.
Ja, sehr schön erklärt. Und es resoniert eben genau auch mit mir, so diese Open-Source-Anwendungsmöglichkeit. Es gibt ja auch nicht wirklich so eine klare, also in Deutschland gibt es nicht irgendwie so eine klare Schule oder ein Institut dafür. Es ist wirklich sehr verstreut. Und eben so diese Achtsamkeit, da mal so hinzukommen, aber dann eben auch wieder so dieser westliche Ansatz von Werten auch wieder reinzukriegen. So im Sinne von, okay, jetzt habe ich es akzeptiert und was jetzt? Jetzt committe ich mich gegenüber dem, was eben wirklich wichtig für mich ist. Es war für mich damals so game-changing, so auch alles nochmal so in einer Linie zu kriegen. Deswegen finde ich es auch mega geil, dass du dein Buch auf Basis dieser Tools und dieser ganzen auch Übungen da reingepackt hast von der ACT. Und ich gehe jetzt mal so in so einen jemanden rein, der sich das mal anhört, was wir jetzt hier sagen. Eben dein Buch heißt ja Fühl dich ganz. Du sprichst ja auch sehr oft davon. Ich muss wirklich lachen, so die Beispiele, die du bringst, so, weil sie sehr ähnlich sind zu dem, was ich eben auch immer wieder gehört habe. So, hey, du musst alle Leute auch an einen Tisch bringen, also alle Teile in dir und die müssen alle miteinander kommunizieren können. Und wenn jetzt jemand sagen würde, hey, aber Lukas, weißt du, ich mag einen Teil von mir einfach nicht. Und ich möchte ihn auch nicht an den Tisch setzen, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich niemand diesen Teil mag. Weil der ist so scheiße oder der ist so böse oder der ist so schlecht. Ich will mich nicht ganz fühlen. Ich will, dass der Teil weggeht. Wie würdest du mit so einer Person anfangen?
auch wenn das dein größter Wunsch ist, dass dieser Teil weggeht, gerade durch das Nicht-Da-Haben-Wollen verwendest du eine ganz, ganz große Energie darauf, diese Tür in deinen dunklen Häusern, in deinen dunklen Räumen zuzuhalten. Ich glaube, wenn du etwas in dir bearbeiten und auflösen möchtest, musst du diesen Kaktus in dir, der da auch ist, halt anfangen zu umarmen. Weil du kannst nur mit dem arbeiten, was du annehmen kannst. Ist ja ganz logisch, weil du es dann zu dir nimmst und sagst, aha, das ist ein Teil von mir, ich mag ihn vielleicht nicht, aber ich nehme ihn jetzt erstmal so an und akzeptiere, dass er da ist. Und dann kann ich gucken, tiefer gehen, warum ist denn zum Beispiel dieser Teil in mir? Und welche Funktion hat er auch? Ne? Auch die dreckigen Seiten von uns haben ja auch eine Funktion. Entweder sollen sie uns angenehme Gefühle machen, sollen ein unangenehmes Gefühl überdecken. Und dann würde ich denjenigen nochmal die Entscheidung treffen lassen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wir für jemand anderen eine Entscheidung treffen können. Der muss dafür bereit sein oder die. da auch dran arbeiten zu wollen. Und das ist auch immer so die Illusion von Therapie, ne? Also es kommen häufig Leute zu mir in psychologischen Gesprächen und sagen, hey, das und das und das und das hat nicht funktioniert, sag mir mal, was funktioniert. Und es ist am Ende Therapie nicht nur eine Verständnisfrage, sondern so ein bisschen wie Sport, dass man es auch tun muss und praktizieren muss. Und in dem Moment, wo du das machst, verändert sich auch etwas. Und manchmal nicht in so riesengroßen Schritten, beziehungsweise weil du so krass in dem Prozess bist, siehst du manchmal gar nicht die Veränderung oder spürst sie gar nicht so krass. Aber wenn du dein Ich von vor 6 Wochen oder 2 Monaten betrachtest, dann merkst du, Halleluja, habe ich eine krasse Reise gemacht.
Ja, und du sprichst ja wirklich auch in deinem Buch von allen verschiedenen Arten von Gefühlen und Emotionen. Also nicht nur Trauer und Wut, so die Klassiker, sondern du gehst da auch in so Scham und Schuld hinein. Und ich finde zum Beispiel besonders Scham und Schuld, das war für mich damals gar nicht so einfach, die zu unterscheiden. Und du hast es in meinen Augen sehr gut in deinem Buch erklärt. Wie würdest du jetzt jemandem, der da ganz neu ist, da den Unterschied erklären, vielleicht auch mit einem Beispiel?
Mhm. Schuld, da hat man sich etwas schuldig gemacht oder man fühlt sich für etwas schuldig. Ne, das ist meistens auch aufs Handeln bezogen. Scham kann einen so vollkommen überkommen. Da hat man nicht unbedingt was gemacht, sondern man wird beobachtet und schämt sich zum Beispiel für das, was man ist. Ich habe mich ganz lange dafür geschämt, dass wir arm waren, als ich aufgewachsen bin. Arm im Verhältnis in Deutschland, nicht? Im thailändischen Verhältnis oder so. Ne? Aber ich habe mich dafür geschämt, dass wir dieses Scheißauto gefahren sind, dass ich die Klamotten von meiner Schwester tragen musste. Ich habe mich dafür geschämt, dass wir immer gucken mussten, ob ich mit auf Klassenfahrt kann oder nicht. Ich habe mich dafür geschämt, dass wir eigentlich nicht dazugehört haben, ne? Dass meine Eltern eben nicht mehr zusammen waren in der Straße, wo alle Eltern zusammen waren. Aber ich fühle mich schuldig, wenn ich einen Termin in die Zeit von meiner Tochter lege und nicht mit ihr die Zeit verbringen kann, dann fühle ich mich schuldig. Also schuldig bezieht sich häufig viel mehr aufs Handeln. Und Scham nimmt einen quasi ein und lähmt einen ganz krass. Das ist ja ein Gefühl, was einen so überstülpt und du bist fast handlungsunfähig.
Mhm. Genau, und gleichzeitig, das haben wir ja vorhin auch schon so im Vorgespräch ein bisschen gehabt, ist es ja auch nicht das Ziel, jetzt komplett schuld- oder schamlos zu sein. Also beide Emotionen dienen ja auch wieder uns irgendwo oder der Gesellschaft, wenn man so will. Und da fand ich dein Beispiel sehr spannend, wo du erklärt hast, dass es Menschen gibt, Insassen in Gefängnissen, die diese Schamlosigkeit und damit auch diese Unkontrollierbarkeit sich dadurch erholen, weil sie das Kompensieren durch Stolz. Hast du da noch mehr Informationen oder kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Weil ich finde, das ein sehr spannender Aspekt, dass man sich sozusagen durch ein erhobenes Selbstbild oder irgendwie sich selbst so durch gewissen Stolz, so diesen Charme nicht gibt. Also fast schon so, als wäre selbst bei einem Psychopathen oder bei jemandem, der wirklich auch kriminell ist, trotzdem Charme da, aber er hat irgendwie für sich einen Mechanismus gefunden, ihn nicht fühlen zu müssen.
Also in dem Moment, wo du sehr, sehr stolz bist, überhebst du dich ja auch und stellst dich über andere Menschen. Und das kann passieren, nicht immer, ne? Das ist nicht mit jedem Stolz verbunden. Aber dann heißt es immer, ich bin besser als die. Und die quasi, das ist der Mechanismus dahinter, haben das ja nicht anders verdient. Beziehungsweise ich kann nicht mitfühlen mit ihm, weil ich nicht mich auf einer Ebene betrachte. Und das, finde ich, ist auch immer das Gefährliche, wenn wir uns nicht im Einklang mit den Menschen betrachten, mit jedem Menschen, der da ist, dass das Mitgefühl viel schwerer fällt, dass, wenn wir uns hierarchisch betrachten. Und ich erkläre mir das mit den manchen Gefängnisinsassen so, dass die A, keinen guten Zugang zu all ihren Gefühlen haben, gerade zu ihren schwachen Gefühlen, in Anführungsstrichen, so bezeichnet man die manchmal in der Psychologie, die Traurigkeit, eben die Scham, die Angst, weil sie eben tiefe Erfahrung der Beschämung und vielleicht auch tiefe Schulderfahrung, Schuldzuweisung gemacht haben in ihrer Kindheit und gesagt haben, das wollen wir auf gar keinen Fall mehr. Das hat meinem Überleben nicht gedient. Ne? Es hat ja auch einen Grund, warum wir Emotionen verdrängen. Und in dem Moment, wo ich mich über andere Menschen stelle, werden sie mir ein Stück weit egal Und wenn ich stolz bin, dann ist das ja erstmal ein angenehmes Gefühl. Das ist ein Gefühl der Ermächtigung aus einer Vergangenheit, wo ich zum Beispiel ganz, ganz viel Ohnmacht erfahren habe. Und dieser Mechanismus kann da reinkicken.
Mhm. Wo setzt du persönlich bei dir die Grenze bei Scham? Also wo gibt es eine Sache, wo du sagst, dafür schäme ich mich und das ist auch gut so?
Boah, es gibt viele Sachen, wovor ich mich schäme. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel nicht richtig in manchen angespannten Momenten mein Team wertschätzen kann, da schäme ich mich. Weil ich finde, den Weg, den wir gehen, der basiert immer auf allen Leuten, die mit dir zum Beispiel in der Firma sind. Ich habe eine Firma und wenn ich das nicht richtig wertschätzen kann, wenn ich so Momente habe, wo ich im Stress bin, dann schäme ich mich auf jeden Fall. Ich schäme mich, wenn ich merke, dass von mir eine Seite entdeckt wird, die ich eigentlich nicht zeigen will. Ne? Ich habe mich letztens im Auto wieder geschämt. Ich habe Animation gemacht, ein Jahr auf Ibiza. Und da war ich 21, war so einer der jüngsten Animateure, die da waren. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich erst so richtig realisiert, wie meine ganze Welt, in der ich war, in Frage gestellt wurde. Ne? Ich bin als Kind von Zeugen Jehovas sozialisiert worden, wo es so Ehe gab und erst Sex nach der Ehe. Und du kannst dir vorstellen, dass das ein bisschen anders gelebt wurde auf Ibiza. Aber wenn das sehr tief in dir verankert ist, wird dein ganzes Weltbild ins Wanken geraten. Und ich bin danach zusammengebrochen zu Hause und habe so krass angefangen zu weinen vor meiner Mutter auf dem Teppich. Und meine Mutter hat mir das letztens im Auto erzählt. Ich hatte das schon wieder irgendwo in meinem Unterbewusstsein geparkt und hatte mich nicht mehr daran erinnert. Und hat mir das im Auto erzählt, wie krass ich da angefangen habe zu weinen. Und ich habe mich richtig dabei erwischt, wie ich mich geschämt habe vor dem Moment der Schwäche, den ich vor meiner Mutter gezeigt habe. Und da merke ich, da ist immer noch nicht alles 100% aufgeräumt, ne? Ich habe große Verlassensein-Erfahrungen mit meiner Mama gemacht und ich habe immer noch ein Thema damit, wo ich schon echt gut dran bin und was ich auch schon zum Teil gut aufgearbeitet habe, mich sehr verletzlich zu zeigen vor meiner Mutter, und da schäme ich mich.
Danke fürs Teilen.
Ja.
Wie stehst du zur Fremdscham?
Ja, ganz häufig haben wir das, wenn wir ja bemerken, jemand verhält sich außerhalb der Gruppennorm. Und dann, da wir Spiegelneurone haben, wird das in uns wach. Und nicht selten ist das, weil wir nicht so richtig einen Umgang, einen produktiven mit der Scham gefunden haben. Weil wir selber ein sehr, sehr großes Thema mit unserer Scham haben. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir bei jemand anderem Scham empfinden, wenn er sich außerhalb der Gruppennorm bewegt. Ich glaube, es ist sehr, sehr heilsam, damit sein zu können. Und dann auch die Erfahrung zu machen, obwohl sich jemand außerhalb dessen bewegt, was andere als gut und richtig empfinden, trotzdem noch da sein darf und angenommen wird. Also ich habe in einer Welt gelebt, in der es sehr viele Regularien gab, ne, und in der alle Nachbarn den Rasen kurz gehalten haben. Oder ich hatte meine erste Freundin, mit der ich länger zusammen war. Ich habe immer gemerkt, wenn ich nach Hause zu der gekommen bin, dass der Vater von ihr, dass ihm das eigentlich nicht passt, dass wir zusammen sind, ne? Und er hat mir immer eine Geschichte erzählt, von wie die Welt zu funktionieren hat. Und ich mache dir ein kleines Beispiel. Die Nachbarn haben ihr Auto verkauft und wollten das direkt zum Händler geben. Und dann bin ich halt rübergegangen und habe gesagt, hey, was wollt ihr denn dafür haben? Weil ich wusste, dass der Händler dem, ich denke mal, so 1000 Euro unter Marktpreis gibt, weil er es ja auch weiterverkaufen muss, ne? Und dann dachte ich mir so, ach, kann ich ja machen und das weiterverkaufen. Und er so, oh, das macht man nicht. Und ich denke mir so, hey, die hätten das dem Händler gegeben, warum macht man das nicht? Und ich kann denen ja mehr geben als der Händler, dann hätten die sogar noch einen besseren Deal gemacht. Und darauf hatte er nicht so richtig eine Antwort, warum man das nicht macht, ne? Aber ich habe schon gemerkt, wie ich immer mit Scham in dieses Haus gegangen bin, weil ich mich nicht richtig gefühlt habe, weil ich wusste, dass ich von ihm, so wie ich bin, nicht angenommen werde. Und trotzdem bin ich meinen Weg gegangen und habe gesagt, obwohl ich diese Scham spüre, möchte ich nach meinen Werten handeln und nach meiner Realität. Und ich glaube, das ist eben auch das Wichtige, ne? Die Scham zu spüren und trotzdem zu gucken, wie sieht denn mein Weg im Leben aus?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und auch in Bezug auf eben Fremdscham ist es ja, ich sage immer so, own your cringe. Also wenn du irgendwo die Scham spürst, dann own sie mal eben. Also statt die andere Person auszustoßen oder sie in irgendeiner Weise zu devalidieren oder gar nicht erst hingucken zu können, geh da mal rein so und own das mal. Das, ist echt heilsam manchmal auch. Also ja, spannend.
Voll, also ich mache dir nochmal eine andere Situation auf. Ich war mit meinem Vater mal auf so einem spirituellen Festival. Er meinte, das ist so die Erleuchtung für ihn und ich soll da unbedingt mal mitkommen. Und das war so ein Retreat. Und saß halt ein so ein Guru vorne und der hat die ganze Zeit halt erzählt. Und dann saßen so in den ersten zwei Reihen meistens Frauen, die ihm so gebannt zugehört haben und die ganze Zeit geweint haben. Und ich würde sagen, 80% dessen, warum das funktioniert hat für viele Menschen, war die Gruppenerfahrung, angeschlossen zu sein an der Gruppe. Ne? Und das ist in den meisten Retreats, die ich sehe, in den tieferen Austausch in der Gruppe zu gehen, das ist der Wirkmechanismus und nicht unbedingt die Techniken dahinter. Ne? Das habe ich mir so ein bisschen angeguckt und gedacht, so, ah, okay, ich hatte nicht, und manchmal ist das einfach so, hat man nicht in diesen, der da vorne sitzt, so ein tiefes Vertrauen, aha, okay, ich gehe mit dir auf diese Reise und ich habe mir das angehört. Und nach der Mittagspause sollten immer alle tanzen, um wieder wach zu werden. Dann lief da irgendeine Musik und alle haben so richtig krass getanzt. Ich hatte irgendwie keinen Bock dazu, A, weil ich mich ein bisschen geschämt habe, aber weil ich auch irgendwie einfach keinen Bock hatte, nach dem Schlafen da reinzusteppen und sofort zu tanzen. Ne? War auch ein bisschen so erzwungen. Und der meinte dann zu mir, hey, es bildet sich jetzt hier mal ein Kreis und du suchst dir eine Frau aus, mit der du dann super intim vor allen tanzt. Und das war ein Moment, wo ich definitiv krass meiner Scham begegnen konnte, ne? Weil ich vor anderen Leuten tanzen war damals auf jeden Fall ein großes Thema und dann noch mit einer Frau intim tanzen, holla die Waldfee. Das ist so own your cringe, own your own cringe.
Ja, vielleicht hier kurze Zwischenfrage, weil ich habe schon oft gehört, dass Söhne ihre Väter an so spirituelle Retreats ziehen, bringen, um mit ihren Vätern zu bonden, aber bei dir scheint es ja umgekehrt gewesen zu sein. Also was genau ist da los? Also ist dein Vater da schon tiefer drin als du in der Heilung und in dem Aufwachen?
Also ich würde sagen, dass meine beiden Eltern schon immer spirituell interessiert waren. Ne? Und wenn du in einer Form einer Religion interessiert bist, ne, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, würden auch manche vielleicht behaupten, das ist ja auch ein Interesse an etwas, gibt es da etwas Größeres, eine Energie, die uns leitet, bla bla bla, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ne? Kann jeder für sich entscheiden. Die Zeugen Jehovas haben mir, by the way, schon öfter geschrieben und meinten, sie würden mich gern zum Gespräch einladen, weil ich immer mal wieder darüber rede. Waren schon welche bei dir im Podcast eigentlich?
Ich hatte, die kommt sogar heute raus, die Folge, ja, ich hatte die Mia, kennst du die Mia Page? Die hatte ich erst gerade auf dem Podcast, ja.
Ist sie aktive Zeugen Jehovas?
Nee, sie ist mit 15, ist sie abgehauen. Die wollten sie zwangsverheiraten und sie hat dann mit 15 oder so ist sie auf die Straße auch gewesen. Oder mit 18 vielleicht auch erst. Aber auf jeden Fall sehr jung hat sie dann die Koffer gepackt und ist einfach abgehauen. Ne?
Ah, okay. Ich gucke gerade, ob ich sie kenne oder. Nee, mit der hatte ich noch nichts zu tun. Genau, bei uns war es jetzt auch nicht so extrem, dass wir irgendwie auf die Straße mussten. Aber sozialer Ausschluss, das ist immer so das größte Druckmittel, wenn du rausgehst, dass keiner mehr mit dir redet oder mit dir was zu tun haben will. Und das ist für uns Menschen ja wie Sterben. Also das ist ganz schön krass. Und nochmal zu dem, wie weit meine Eltern sind da auf ihrer Reise. Die probieren immer wieder Sachen aus und machen Dinge und manchmal ist es ganz lustig, sich anzugucken und sich darüber zu unterhalten und manchmal ist es auch einfach nur weird. Ich bin ja sehr nah an der Psychologie dran, aber und darüber hatten wir uns ja auch kurz unterhalten, bevor wir die Mikros angemacht haben. Ich habe den Eindruck, wenn du alles bis in den Kern verfolgst, ob es Buddhismus ist, ob es auch bestimmte Religionsformen sind, Meditation, egal was, im Kern reden wir immer über sehr, sehr ähnliche Mechanismen und die Beschreibung, die äußeren Höhlen sind immer anders. Aber je tiefer du reingehst, merkst du, aha, da brennt die gleiche Leuchtdiode, das ist das Licht von dieser und dieser Technik oder Methode. Mhm.
Ja, also ich habe in deinem Buch auch eine ziemlich bewegende Story gelesen über deinen Stiefvater, der dich da in die Mangel genommen hat, als du rebelliert hattest. Und so hast du ja auch die Emotion Ohnmacht so ein bisschen erklärt. Kannst du die Story vielleicht für unsere Zuhörer nochmal so ein bisschen erklären und auch die die vor allem, wann die Ohnmacht reingekickt hat, weil es war ja nicht direkt am Anfang. Also ich fand das ein sehr spannender Story-Part in deinem Buch.
Ja. Mhm. Also ich war ein kleiner rebellischer Junge und ich bin jetzt ein großer rebellischer Erwachsener geworden und ich weiß nicht warum, aber ich habe schon immer Lust gehabt, Dinge zu hinterfragen und meine Mutter, die hatte irgendwann einen neuen Freund, wir haben Klingelstreiche gemacht und bei einem sind wir länger am Telefon hängen geblieben, meine Schwester ist da länger dran geblieben und der meinte dann irgendwann, hey, kann ich mal mit deiner Mutter sprechen, und das ist tatsächlich der neue Freund von meiner Mutter geworden. Und der ist relativ schnell, nachdem sich meine Eltern dann getrennt hatten, bei uns eingezogen und hat sich mit allen richtig gut verstanden. Nur bei mir war es so, dass er irgendwie ein Problem mit mir hatte. Ich glaube, weil ich ihm ein paar Mal gesagt hatte, dass er sich nichts mir zu sagen hat und nicht über mich zu entscheiden hat. Das hat ihm nicht ganz so geschmeckt. Und dass halt mein Vater und meine Mutter das Sagen hier haben. Und ey, das ist immer wieder eskaliert. Und eines Abends hat er mich dann geschnappt, als ich irgendwie nicht ins Bett wollte. Ich war schon in meinem kleinen Pyjama und habe mich so richtig heftig in den Schwitzkasten genommen. Und erst dachte ich noch so, okay, der lässt mich gleich wieder los. Und war halt wütend, habe um mich gestrampelt. Und das kennt man ja, ne? Wenn man so wütend ist, gerade als Kind. Und die Wut einem hilft, so die eigenen Grenzen zu verteidigen. Und ich wurde wütender und wütender und habe halt mich nicht ergeben. Und der hatte richtig mit mir zu kämpfen, weil ich ganz gut Kraft hatte. Und hat dann irgendwann total angefangen zu schwitzen. Und sein Schweiß, und da vergingen wirklich mehrere 10 Minuten, also ich würde mal tippen 40, 50 Minuten, sein Schweiß ist auf mich runtergetropft. Ich habe noch so einen kleinen Radiowecker in Erinnerung, wo die Zeit verstrichen ist, ne? Und das war wirklich eine Ewigkeit, weil ich immer wieder Luft geschnappt habe und dann wieder um mich gestrampelt habe. Und er meinte, ich muss mich ergeben und ich muss mich entschuldigen, sonst komme ich hier nicht raus. Und irgendwas in mir konnte das nicht. Ich wollte mich nicht dem ergeben, weil ich wusste, dann bricht was in mir. Und als Kind fasst du das nicht so explizit, sondern es ist sowas wie, nee, mein Freund, den Gefallen tue ich dir nicht. Und ich wurde immer verzweifelter und verzweifelter, weil ich gemerkt habe, der Typ, ne, der war 1,85, 90 Kilo und ich war 1,20, 20 Kilo. Ich hatte einfach gar keine Chance als kleines Kind gegen den. Aber ich habe irgendwie meine Wut gehabt, die sich wie so ein schützender Mantel um mich rumgelegt hat, die sich nicht ergeben wollte. Und irgendwann hatte ich dann auch keine Kraft mehr und meine Mutter kam dann hoch. Ich habe es auf der Treppe knarzen gehört. Und dann kam meine Mutter in den Raum und dann dachte ich, jetzt spricht sie ein Machtwort und sagt ihm mal, ey, Freundchen, lass mal meinen Sohn in Ruhe. Aber sie hat mich einfach nur angeguckt und ich weiß noch, wie ich sie angeguckt habe. Und dann hat sie sich weggedreht und den Raum wieder verlassen. Das heißt, mich dem schutzlos ausgeliefert. Und es war für mich, als ob ich rückwärts in so einen Raum, in so ein schwarzes Loch kippe. Kennst du das vielleicht, wenn man so eine tiefe Ohnmacht hat, weil man weiß, hier geht nichts mehr, ne? So ein paar Ohnmachtserfahrungen hatte ich schon, ne? Ich habe im anderen Podcast Jakobsweg Substanzerfahrung gemacht, da sie im psychologischen Kontext ausprobiert. Und wenn du zum Beispiel Ketamin nimmst und das so dosiert wird, dass du so nah dran bist an der K-Hole, dann weißt du, wie das ist, so tief in dieses Loch rückwärts zu kippen. Und diese tiefe Ohnmachtserfahrung, dass nichts mehr geht, dass das, woran ich glaube, woran ich mich eigentlich festhalte, nicht da ist, dass ich ab jetzt auf mich allein gestellt war, das hat es meinem System verklickert. Das hat sich da in mir ausgebreitet. Und der hat dann auch von mir abgelassen, weil er gemerkt hat, dass mein ganzer Körper erschlafft ist. Und ich habe mich wie von außen gesehen und habe diese ultra krasse Ohnmachtserfahrung gemacht, dass ich ab jetzt dem Typen hilflos ausgeliefert bin. Und mich dem unterzuordnen habe. Und das war ein Gefühl, was ich tief in mir versperrt habe, was ich nie wieder fühlen wollte. Hat sich dadurch die Verbindung zu meiner Mutter verändert, ne? Das war jetzt nicht die einzige Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem, ne? Der hat mich häufiger mal am Schlawittchen gepackt. Ich habe mit ihm die erste Wim Hof Eisbadesession machen dürfen. Der hatte so ein Schiff, was wir zusammen gebaut haben und ich war so aufgeregt, habe das ins Wasser gelassen im Winter. Der hat mich direkt hinterhergeschmissen im See. Das waren all mögliche Erfahrungen. Aber ich wollte auf jeden Fall diese Ohnmacht nicht mehr spüren und habe sie in meinem Erwachsenenleben häufig mit Wut überdeckt. Und ich würde tippen, wenn du in die Gefängnisse guckst dieser Welt, ist ganz, ganz häufig so, dass, also sind sehr, sehr viele Männer im Gefängnis, ne? Die haben damit ein Problem mit ihren schwachen Gefühlen, würde ich mal behaupten. Und vor allem mit ihrer Ohnmacht und ihrer Angst, dass häufig die Wut genau diese Gefühle überdeckt, damit sie diese nicht spüren müssen. Und die Wut wird dann so radikal, weil die Schutzdecke so krass dick wird, dass sie Dinge machen, für die sie sich strafbar machen.
Mhm. Ja, also ich kann auf jeden Fall auch aus Erfahrung sprechen, dass Ohnmacht etwas ist, was ich auch, da musste ich lange mich rantasten, bis ich verstanden habe, dass es da auch so eine, also ich glaube, das ist auch die ultimative Befreiung. Ich würde nicht sagen, dass ich dort bin, aber eben durch gewisse psychedelische Erfahrungen so zu realisieren, da gibt es diesen freien Fall, da gibt es dieses schwarze Loch, um mich in diesem schwarzen Loch fallen lassen zu können und es halten zu können und zu realisieren, ich falle jetzt gerade, aber da gibt es keinen Boden, auf den ich stoßen werde, und einfach durchzuatmen in der Ohnmacht und das zu surfen, so, du hast ja gesagt, du surfst ja so die Ohnmacht zu surfen, ich glaube, das ist so der ultimative Mechanismus, um es dann in auch vielleicht, ich weiß nicht, ob man heilen sagen will, aber um sich damit auf jeden Fall auch der Ohnmacht bereit, das Thema der Gefühlsbereitschaft, also vielleicht auch von deiner Seite, gibt es eine Technik, die du kennst oder die du angewendet hast, um gefühlsbereit für Ohnmacht zu werden?
Also zu dem Gefühl der Ohnmacht nochmal, eigentlich ist das Leben als solches eine tiefe Ohnmachtserfahrung, ne? Weil wir wissen alle, dass wir am Ende der Reise sterben werden, und so 100% wissen, was dann passiert, tut keiner das. Das heißt, wir befinden uns eigentlich von Anbeginn in diesem freien Fall bis zum Ende unserer Tage, bis zum Ende unseres physischen Körpers. Und das ist eigentlich das Spannende, ne? Und auf diesen Fall, der ja auch stattfindet, können wir uns einlassen. Und das ist, finde ich, für mich so ein Ruhe finden in diesem Fall und eine Annahme von diesem Fall vollziehen, dass das in Ordnung ist, dass wir fallen. Einmal aus dem Wissen heraus, dass wir eh nichts dagegen tun können. Egal, was wir tun und versuchen dagegen zu tun. Und auch in unserer Welt sehen wir ganz, ganz viele verschiedene Mechanismen, was Menschen versuchen zu tun, um das zu kontrollieren. Ne?
Brian Johnson. Kennst du den?
Nee, hilf mir mal.
Das ist so ein Multimilliardär, der sein ganzes Geld ausgibt, um seinen Alterungsprozess zu reversen.
Ach, der also, Typ. Der so merkwürdig blass aussieht immer, also wie ich gerade in diesem Video. Im Gegensatz zu dir, ich dachte mir auch so, wir sind so 16 Haustypen auseinander. Genau. Der auch immer absolut abgedunkelt schläft und so, aber eigentlich gar nicht mehr das Leben genießt, um nur noch lange zu leben, ne?
Ja, genau, der.
Stimmt. Ja. Ja, genau. Und auch der wird es nicht kontrollieren können.
Ja. Ja. Ja, es gibt ja Leute, die sagen, dass das Altern eine Krankheit ist. Also. Die man theoretisch heilen kann. Deswegen, I don't know.
Und ich frage mich, ne, was ist das Leben eigentlich ohne den Tod? Und wie wahrhaftig macht es und wie viel holt es eigentlich in dem Moment? Weil du kannst am Ende, wenn du nicht mehr stirbst, alles aufschieben, und dann besteht dein Leben aus Schieben, Schieben, Schieben. Aber ich denke, wir werden auch in Zukunft sterben. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft so schnell so weit ist, dass wir das verlangsamen können. Sehr, sehr sicher. Ich meine, da sind wir ja schon. Aber völlig auslöschen, ich glaube nicht. Und vielleicht ist das auch gar nicht gut. Wir wissen es nicht. Also natürlich wollen das Menschen erzeugen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ein wahnsinniges Gefühl von Einsamkeit kreiert. Wenn du der Einzige bist, der es dir leisten kann, weiterzuleben. Und also alle Leute um dich herum sterben weg. Crazy.
Ja, es gibt irgendwie so einen alten Low-Budget-Film, The Man from the Moon oder sowas, irgendwie sowas, wo so wirklich so ein Gedankenexperiment gemacht wird von so einem Typen, der irgendwie schon seit 2000 Jahren lebt, und die glauben ihm das alle nicht, und dann fragen die ihn 2 Stunden lang alle möglichen Fragen, und er erklärt dann so, wie er es eben geschafft hat und wie sich das eben anfühlt und wie oft er schon verheiratet war, und das ist ein witziger, also sehr schlecht gemacht, aber trotzdem irgendwie witzig so, als Gedankenexperiment. Und trotzdem, ja, sorry.
Nochmal zu der Ohnmacht. Du hattest ja gefragt, wie kann man dem Gefühl von Ohnmacht begegnen? Und ich würde sagen, Ohnmacht ist so eines der Gefühle, die am härtesten sind, die am krassesten reinkicken. Und auch da können wir dem Gefühl, ich glaube, es gibt so eine Grundvoraussetzung. Wir versuchen eigentlich immer in die Erregung zu gehen, wenn wir ein bestimmtes Gefühl nicht ertragen können. Und die Erregung bedeutet immer Ablenkung mit dem Handy, mit dem ständig beschäftigt sein, mit der Arbeit. Manchmal kann Sex Ablenkung sein, manchmal aber auch Sport, Essen, emotionales Essen, dickes Thema für Ablenkung, Erfolg. Also viel Lärm im Außen kreieren, um diese innere Stille, wo das eben auch aufkommen kann, diese Gefühle, die wir nicht haben wollen und eben auch, wenn wir tiefe Ohnmachtserfahrungen gemacht haben, das Gefühl der Ohnmacht, das nicht zulassen. Und zwei Komponenten sind für all unsere Gefühle wichtig beim Thema Gefühlsbereitschaft. Die Achtsamkeit, dass wir bemerken, was da ist. Und bei mir gibt es immer mal wieder so ein latentes Gefühl der Ohnmacht. Und die Akzeptanz, also diesen Raum der Stille suchen, wo ich mit der Qualität des Gefühls Kontakt aufnehmen kann. Ne? Und Ohnmacht, ich glaube, Ohnmacht ist so ein Gefühl von, jemand wirft dich in die Luft. Und ich habe einen schweren Kiteunfall gehabt und da habe ich so eine richtig krasse Ohnmacht gehabt. Jemand wirft dich in die Luft und du weißt, du bist in der Luft und du kannst nichts dagegen tun. Wirklich nichts. Und du wirst sterben. Du wirst irgendwann sterben. Ohnmacht ist so eine sehr, sehr krasse Verbindung zum Tod. Und damit aber auch zum Leben, weil du weißt, noch bist du nicht tot. Und dieser Qualität zu begegnen. Und ich würde auch dazu raten, wenn jemand sehr tiefe Ohnmachtserfahrungen gemacht hat in seinem Leben, sich da eine Begleitung zu holen. Ne? Das nicht unbedingt immer alleine machen, diese Reise. Gerade tiefe Traumatisierung, ey, da jemanden an der Seite zu haben, der mit einem ist in diesem Gefühl, ist sehr, sehr hilfreich und stützend.
Mhm. Ja, und du hast ja auch auf Instagram erst gerade ein Video hochgeladen, wo du gefragt hast, ist der Ego-Tod wirklich so erstrebenswert? Also weil du da ja auch wahrscheinlich viele Leute kennst, die darüber sprechen. Hattest du denn schon mal jetzt mal neben deinem Kite-Unfall wirklich so ein Ego-Tod, wo du sagen könntest, du hast davon profitiert oder eben nicht profitiert?
Ich würde sagen, bei allen psychedelischen Reisen, die tiefer gehen, merkst du einfach, dass das, was du bist oder was du meinst zu sein und was du um dich herum kreiert hast, am Ende gar nicht du bist und gar nicht so eine große Rolle spielt. Das ist so ein bisschen wie ein Gewand, was du dir angezogen hast, wie was schön glitzert und auch vielleicht gut aussieht, wenn du runterguckst, aber dass das nicht im Kern du bist. Und das habe ich in verschiedenen psychedelischen Reisen gemacht, feststellen können, tiefer diese Wahrheit und auch die Verbindung von allem, was es gibt, ne? Dieser Fluss. Wenn du, und ich meine, du hast ja ein paar Pilzreisen gemacht, ne? Jede Pilzreise ist anders und was ich so spannend finde, ist, dass du manchmal Layer betrachten kannst, wo du merkst, die Welt kannst du auch in Farben sehen, wo so ein riesen Tuschkasten in Farben zerfließt und das Ich und das Andere gibt es eigentlich nicht, sondern es ist wie so ein großer Strom und Bach, wo alles miteinander verbunden ist. Und wenn du auf die molekulare Ebene gehst und dir das anguckst, ne, das ist ja auch ganz spannend, alle Teile sind getrennt und doch irgendwie miteinander verbunden. Es gibt keine Berührung und es gibt überall Verbindung. Und das ist so das Krasse, wenn du dir auch auf physikalischer Ebene dir das anguckst und auf chemischer Ebene, ne, betrachtest du und hier wieder die Phänomene, wie die Welt funktioniert. Und jetzt sind wir ein bisschen weit von Ego-Tod weg. Ich würde sagen, ich habe Erfahrungen in meinem Leben gemacht, zum Beispiel als ich sehr lange meditiert habe, bin ich in so einen Zustand gekommen, wo ich, und das hat sich angefühlt wie in einem Rausch mit vollkommener Klarheit, wo ich in Gedanken mit anderen Menschen verbunden war, mich selber wie eine Wolke wahrgenommen habe. Und das war ein ganz, ganz merkwürdiger Zustand. Und ich saß, ich weiß nicht, ob ich jemals darüber geredet habe in diesem Ding, ich saß in einem Café und ich wusste, da ist eine Frau auf mich zugekommen, die war noch 50 Meter weg. Und ich wusste schon, dass sie sich zu mir an den Tisch setzen wird und anfangen wird, mit mir zu reden. Ich weiß nicht, ob ich habe mich in dem Moment, habe ich meine äußeren Grenzen gar nicht mehr gespürt, sondern ich war so der Himmel, ich war der Baum, ich war alles und irgendwie auch nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Ego-Tod war, aber es war ein merkwürdiger Zustand, in dem ich da drin war. Und der hat auch nicht lange angehalten. Es war jetzt nicht so, dass er mich über Tage begleitet hat, aber ich weiß, dass es diesen Raum gibt. Und trotzdem lebe ich auch einigermaßen viel im Ego.
Genau, und das bringt mich jetzt vielleicht zu einer nächsten Frage, die ich ein bisschen komplexer finde, aber ich denke, du könntest sie trotzdem vielleicht auch beantworten. Und zwar gibt es ja Leute, die erfahren so einen Ego-Tod oder die erfahren auch so Ohnmachtsgefühle dadurch natürlich und die kommen nach so einem Trip oder nach so einer Meditation oder nach so einer Nahtoderfahrung raus, zurück und sind ein neuer Mensch. Denen geht es viel besser. Die haben einen Wert fürs Leben wieder entdeckt. Die sind dann irgendwie auch verbunden mit allem. Und dann gibt es aber auch Leute, die besonders mit psychedelischen Substanzen, die da reingehen, die fühlen sich dann plötzlich komplett apathisch, gleichgültig. Und das ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Emotionen fühlen. Also Gleichgültigkeit, das ist ja nichts wirklich fühlen. Und meine Frage wäre so, ja, was hindert uns denn dran, diesen Zugang zu gewissen Gefühlen und Emotionen überhaupt zu kriegen? Und wie kriegen wir diesen Zugang auch wieder?
Ja, also was hindert uns daran, ist häufig eine ganz, ganz große Erfahrung, eine emotionale, die wir nicht in dem Moment verarbeiten konnten und wo wir befürchten, dass sie wiederkommt, wenn wir uns dem öffnen. Weil wir müssen eigentlich an die ganzen alten, unverarbeiteten Sachen, wenn wir uns öffnen. Weil Gefühle sind ja nicht so, dass wir sagen, ah, okay, ich bin ja unerwünscht, ich bleib da mal fort. Ja, aber die klopfen dann irgendwann wieder an. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns wieder öffnen, klopfen die wieder an. Und wenn ich über Jahre nicht gefühlt habe, dann habe ich diesen Mechanismus auch ein Stück weit verlernt und verdrängt. Und dann gilt es, wieder einen Zugang zu sich zu finden. Und was heißt das? Ich würde es pragmatisch sehen, auch einen Zugang zu seinem Körper wieder zu finden. Weil Gefühle zeigen sich ganz häufig auf der körperlichen Ebene. Ne? Und das zu spüren, was da gerade dann körperlich auch mit mir passiert, wenn ich tiefe Ohnmacht fühle. Wie würdest du Ohnmacht für dich beschreiben? Wie fühlst du das körperlich?
Körperlich sehr schwer für mich einzuordnen, muss ich sagen, weil ich kann nur sagen, es ist die Absenz von Gedanken irgendwo auch und dadurch eben auch so dieses Gefühl von, ich würde es mindestens als Angst bezeichnen, dass so ein unglaublich unangenehmes, aber gleichzeitig auch sehr aufregendes Gefühl hier im Solarplexus, das fast schon so sich irgendwie so wie expandiert, aber eben gleichzeitig auch die Absenz von dem, was ich glaube zu sein. Also das ist, glaube ich, das Spannende daran, also dass da auch der Teil der Kontrolle hat, also der sich, also wie das Ego auch anfühlt, dass der dann halt auch nicht da ist und sagen kann, es ist alles gut. Also es ist dann wirklich so eben der freie Fall. Also so würde ich es bezeichnen.
Genau, ich finde, ja, total. Also körperlich fühlt sich für mich Ohnmacht zum Beispiel so an, als ob dir jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht und der erste Moment, wenn du kippst, wenn du merkst, okay, ich falle jetzt nach hinten und vielleicht auch auf meinen Hinterkopf, dieses Kribbeln im ganzen Körper und dieses, ich habe keine feste Verbindung mehr eigentlich zu meinem Körper und zu der Welt, die es gerade gibt. Aber wir spüren das auf jeden Fall sehr, sehr krass körperlich und auch die Angst merken wir, ne? Es schnürt uns den Hals zu, macht so ein krasses Grummeln und Ohnmacht ist eigentlich ohne Macht, die Angst maximal aufgecrankt, so bam. Ein Stück zu viel aufgeballert. Es ist so laut, dass ich meine eigenen Gedanken und meine eigenen nichts mehr wahrnehme, nur noch das. Darum ist die Ohnmacht auch so schwer zu ertragen, weil sie uns so krass einnimmt. Aber genau das ist eben der Weg, über diese körperliche Empfindung das mitzukriegen und Erfahrungen zu suchen und Erinnerungen auch hochzuholen, wo ich das hatte und zu gucken, Schritt für Schritt, und ich sage, auch manchmal in therapeutischer Begleitung, ob ich heute damit sein kann. Weil ein Trauma ist ja eine Erfahrung, die wir machen, die so überwältigend ist, dass wir mit dem Gefühlen in dem Moment nicht sein können. Ganz, ganz logisch, sonst hätten wir nicht mehr weiter funktionieren können. Ne? Ein Trauma passiert auch, damit wir weiter funktional auf der Welt agieren können mit einem Schutzmechanismus. Sonst würden wir wahrscheinlich nichts mehr essen, nicht mehr atmen, weil das uns so platt drückt, dieses Gefühl durch das Erlebnis, was wir hatten, was dadurch ausgelöst wurde. Und dieser Schutzmechanismus dauert dann an und greift auch noch in der Zeit, wo wir vielleicht ihn nicht mehr 100% gebrauchen können. Und den gilt es dann zu öffnen. Aber da, wie gesagt, ich finde es nicht immer gut, weil das so überwältigend sein kann, das immer alles alleine zu machen. Ich glaube, es ist gut, auch sich Leute, es gibt wahnsinnig gute TraumatherapeutInnen auf der ganzen Welt. Die sind manchmal auch selber durch ihren eigenen Prozess gegangen. Ne? Das ist ja auch das Interessante. Die können einen dann da auch abholen, sich da Hilfe an die Seite zu holen.
Mhm. Ja, es ist ja auch so eine Art Verwirrung dann immer da bei solchen Leuten. Also die wissen ja auch gar nicht selbst oft, was sie nicht sehen wollen. Also die sind zwar, die wissen, da ist was. Ich glaube, wer war das? Ich bin mir nicht sicher, wer das gesagt hat. Byron Katie? Nee. Irgendwie haben mal gesagt, bist du inside the box oder outside the box? Das ist so die erste Frage, die sie als Therapeutin immer ihren Klienten stellt. Also weißt du, was da ist und du bist eingesperrt mit dem, was ist in der Box? Oder weißt du, da ist irgendwo was, aber du kommst gar nicht rein, oder? Und das ist ja dann so Pandoras Box gleichzeitig auch, was so
Ja.
eben auch sehr, sehr speziell enden kann, wenn man es dann eben alleine macht, ja.
Und manchmal glauben wir auch zu wissen, dass irgendwas ist oder dass wir outside the box sind, aber wir merken erst nach der Reise, dass wir die ganze Zeit drin waren. Das ist ja auch das Schwierige, ne? Ich bin auch unbedingt dafür, in Beziehung zu Menschen zu sein, ne? Und das, was über den Therapieerfolg entscheidet, ist ja die Tiefe der Beziehung, die du zu deinem Therapeuten, zu deiner Therapeutin aufbauen kannst. Wie sehr traust du diesen Menschen, mit denen du
Ja.
auf der Reise bist? Und Menschen von außen können uns ganz viel in uns spiegeln und darum ist das so, so, so wichtig. Aber ganz viel der Reise kann man auch selber machen, ne? In kleinen Schritten. Du hast ja gerade gefragt, wie komme ich näher ans Gefühl? Häufig merken wir das in Momenten, die wir gar nicht so gut aushalten können, dass wir uns wegducken, ne? Und das dann mal in dem Moment nicht zu tun, zu merken, hey, mir ist es unglaublich unangenehm, wenn meine Mutter mich auf dieses alte Ibiza-Erlebnis anspricht und nicht zu reagieren und sagen, ey Mama, kannst du mal bitte aufhören? Konzentriere dich mal bitte aufs Fahren oder was auch immer. Spruch zu drücken, was wir dann auch immer tun, normalerweise. Das mal sein zu lassen und zu gucken, welche Qualität breitet sich da gerade in mir aus und kann ich damit sein?
Vielleicht wieder eine kleine Nerd-Question von meiner Seite kurz reingeschoben hier, weil es mich interessiert, wie du dazu stehst. Es geht ja bei der ACT auch viel um Werte und das ist ja so der Grund, warum wir uns überhaupt entscheiden, ist, weil wir eben glauben, da gibt es noch was, was besser ist, ist das jetzt. Und deswegen, wenn wir uns für die richtigen Werte entscheiden, kreieren wir entsprechend auch eine bessere Zukunft. Und gleichzeitig gibt es ja auch unbewusste Entscheidungen. Also Entscheidungen, die wir einfach treffen aus Reaktionsmustern, ebenso wie wir es auch am Anfang besprochen haben, wo dieser Raum nicht da ist und deswegen reagieren wir einfach. Und die Frage, die ich jetzt habe, und da habe ich habe ich auch schon verschiedene Sachen gehört, sind unbewusste Entscheidungen trotzdem irgendwo wertebasierte Entscheidungen? Also basieren unbewusste Entscheidungen auch auf unbewussten Werten, die wir uns nicht eingestehen? Oder sind es wirklich reaktive Entscheidungen, die nichts mit unseren Werten zu tun haben?
Ich würde es so beschreiben, dass unbewusste Entscheidungen eigentlich nur widerspiegeln, wie unser System die Welt für uns abgespeichert hat, wie die Welt funktioniert und wie sie für uns gut funktioniert. Und manchmal werden wir erwachsen und brauchen eigentlich ein Update des inneren Systems. Und dieses Update können wir erzeugen, indem wir uns bewusst für unsere Werte entscheiden. Und vielleicht gibt es da noch was, was in uns ist, was aber auch eine bestimmte Wahrheit kennt und auch eine Guidance hat. Ich würde sagen, es ist eher ein Gemisch aus als eine absolute Wahrheit. So würde ich es beschreiben. Weißt du, was ich meine damit?
Ein Gemisch aus einer absoluten Wahrheit.
Also, ne, ich glaube, wir versuchen ganz, ganz häufig eine einzige Wahrheit zu finden und zu sagen, so ist es dann. Und es gibt dort keine andere Kolorierung. Aber was ich sagen kann dazu ist, dass es einmal unbewusste Entscheidungen gibt und die funktionieren so, dass wir bestimmte Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und das dann abgespeichert haben. Aha, okay, so und so muss ich mich verhalten, wenn ich zum Beispiel meinen Eltern gefallen will, wenn ich bei der Frau ankommen möchte, wenn ich in dem Job den und den Erfolg haben möchte. Und das wird in uns abgespeichert. Und da jedes bewusste Gedankenmachen Energie kostet, passiert auch ganz viel unbewusst, dass das so Automatismen sind, die ablaufen, die wir gar nicht mehr so richtig steuern müssen. Und die ACT hilft dazu, zu gucken, dieses alte Programm, was wir aufgespult haben, ist das für uns noch so dienlich und hilft uns das wirklich, das Leben zu führen, was wir wollen? Und dann glaube ich aber trotzdem, dass es vielleicht noch einen anderen Layer gibt, der uns vielleicht bestimmte Erfahrungen machen lässt, um bestimmte Sachen herauszufinden. Das ist dann aber nicht mehr ganz psychologisch, sondern eher philosophisch oder...
Das ist ein Jung.
Ja. Genau.
Ja,
also,
ja.
Ne? Und das kann sein. Ne? Also, ich glaube, man kann sich das Leben auf vielen Ebenen erklären, aber die Erklärung, würde ich sagen, wäre die erste.
Ja, finde ich gut. Ich würde noch gerne so ein bisschen das Thema Gefühlsbereitschaft in Beziehungen reingrätschen mit dir, Lukas, weil ich habe so ein bisschen auch vernommen, dass wir da sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, also nicht nur durchs Buch, sondern auch so dein Dating-Life, dass du eben auch eher so, sage ich jetzt mal, verschiedene Beziehungen führst und da eben auch so dieses Thema ganz tief zu gehen und sich zu committen, vielleicht auch nicht immer so der erste, also das ist, was du jetzt einfach so default-mäßig machst, also eben vielleicht eben unbewusst oder bewusst. Und ich finde es sehr spannend, dass du dann eben auch in dem Buch über Gefühlsbereitschaft in Beziehungen schreibst. Und ich habe jetzt einfach mal eine Frage an dich, Lukas. Was ist eigentlich falsch an schnelllebigen Beziehungen?
Gar nichts. Also wenn das jemand machen möchte und für sich leben möchte, ist überhaupt nichts daran falsch. Ich glaube, ist eine sehr krasse Offenheit dafür notwendig, weil sonst kreieren wir Verletzungen bei anderen und letzten Endes auch bei uns. Das ist das eine. Und ich glaube, man kann bestimmte Erfahrungen machen, die bestimmt schön sind und cool sind und sich leicht und locker anfühlen. Ich glaube aber, bestimmte Erfahrungen bleiben halt auch aus. Ne? Wie ist es, in einem tiefen Vertrauen mit einer anderen Person zu sein? Zu merken, hey, ich zeige hier Seiten von mir, die ich niemand anderem zeigen würde. Zu merken, dass sie angenommen werden und wieder neue Dinge für sich, über sich selber und über andere Menschen herauszufinden in dieser Beziehung. Und das, glaube ich, bleibt aus, diese Qualität. Also falsch ist daran nichts, aber man muss einfach sich für sich fragen, was möchte ich entdecken? Und ich glaube, jeder hat mal Bock, irgendwie alle Facetten in seinem Leben zu leben. Manche merken ziemlich schnell, das eine brauchen sie nicht, sie haben mehr Lust auf das andere und andere sagen genau umgekehrt. Wenn das eine Vermeidungsstrategie ist, um eigentlich nicht mit meiner Verletzlichkeit in Berührung zu kommen, nämlich diese schnelllebige, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, einen Menschen so tief an mich ranzulassen und deswegen muss ich ihn immer und immer und immer wieder austauschen. Dann, glaube ich, ist es eher kontraproduktiv für die eigene Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du das im Allgemeinen jetzt mit Gefühlsbereitschaft in Beziehungen, auch vielleicht in Bezug auf die Polarität? Da gibt es ja verschiedene, sage ich jetzt mal so, Richtungen, die man gehen kann, auch als Mann jetzt vor allem. Also so die Frage, was ist denn vielleicht auch zu viel Gefühlsbereitschaft für einen Mann in einer Beziehung? Bis wo ist es genau das, was wir wollen und was auch die Frau will und vielleicht dann eben auch das, was die Beziehung tiefer macht? Und wo ist es da auch vielleicht das, was die Frau glaubt, was sie will oder sogar sagt, was sie will, weil es gesellschaftlich so in den Imperativ passt, aber dann eben die Beziehung massiv depolarisiert und dann wieder zu anderen Ergebnissen führt? Also wie bist du da persönlich aufgestellt?
Also das ist eher was auch Persönliches. In meiner Familie, wie ich aufgewachsen bin, mit meinem Vater und mit mir und mit den Männern um mich herum, gab es nie so ein Polaritätsthema. Ne? Ich habe mich nie gefragt, so was ist denn männlich und was ist weiblich. Ich bin, bis ich 14 war, vermehrt von meiner Mutter großgezogen worden, ne, mit meinen Schwestern und war da in einem Haus. Und dann bin ich mit 14 zu meinem Vater gezogen. Und ich hatte nie die große Frage in mir, wie muss ich mich verhalten, dass ich männlich bin? Ne? Und was ist eigentlich, was bedeutet Mann sein? Ich glaube, in dem Moment, wo du wirklich auf einer tieferen Ebene zu dem stehen kannst, was du bist, wie du fühlst in dem Moment, bist du automatisch in der Anziehung, weil du sehr krass bei dir bist und dieses, wir haben vorhin von Own, diese Scham Own, aber auch diese Angst Own, in dem Moment, wo du das machst und vielleicht auch deine Traurigkeit ownst, ne, wenn du einen wichtigen Menschen verlierst. Mein Opa liegt im Sterben und ich begleite den immer wieder und da auch weinen zu können und auch mit dem Gefühl der Scham sein zu können, ne? Damit ownst du diese Situation und ob das dann Polarität bei einer Frau erzeugt, die dich da gerade sieht oder nicht, ey, ist mir eigentlich scheißegal, kann ich dir sagen. Wenn die Frau zu mir passt und wenn wir den Weg zusammen gehen sollen, dann denke ich, ist auch so ein Moment für sie in Ordnung, also auch mich in meiner ganzen Verletzlichkeit zeigen zu können. ich würde sagen, wenn eine Frau in ihrer absoluten Verletzlichkeit ist, ne, braucht sie, genauso wie ich in anderen Situationen, auch eine Schüssel, wo das reinfließen kann. Wenn ich dann anfange zu weinen und sage, oh, ich weiß genau, was du meinst, ich fühle mich auch immer so, das erinnert mich an eine alte Kindheitssituation, wo ich mich so und so gefühlt hast, dann bist du nicht bei ihr, sondern bei dir. Und das killt Polarität. Ne? Also ich glaube, die Offenheit für den anderen und seine Gefühle haben zu können, genauso wie die Offenheit für deine eigenen Gefühle, erzeugt, ja, wahrscheinlich Polarität, aber es erzeugt auf jeden Fall eine tiefe Verbindung zwischen euch und zwischen dir und dem, was du im Kern bist. So würde ich sagen. Aber ich kenne dir die Theorie, und das höre ich auch von manchen Psychologen, dass sie bestimmte Gefühle vor Frauen nicht zeigen würden. Da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, dann praktiziere das gerne so in deinem Leben.
Ja, ich glaube, es geht auch ein bisschen um diese, genau wie du es jetzt gerade gesagt hast, so dieser Umgang mit Gefühlen und wie, also ist die Frau, deine Frau dann die einzige Schüssel in der Beziehung für deine Emotionen? Und ich glaube, da kann es gefährlich werden. Also ich persönlich habe eher das Gefühl, dass viele Männer, weil sie eben nicht gelernt haben, mit anderen Männern verletzlich zu sein oder mal zumindest einfach auch mal offen zu diskutieren, die Frau dann so wie so eine Art, alles einfach auf sie.
Abfalleimer.
Dumpen. Ja, genau, dumpen. Und das dann eben depolarisiert. Und ja, einfach auch, ich habe das Gefühl, wir gehen gesellschaftlich einfach gerade in so eine Richtung, wo ich eben auch, so wie du, nie mir diese Frage gestellt habe, so was ist eigentlich gut und was ist schlecht. Also ich habe immer einfach so, ich war einfach immer so ich, und dann irgendwann habe ich halt immer mehr gemerkt, dass immer mehr Männer sagen so, ja, aber du musst doch auch mit diesen Gefühlen, und ich so, ja, wenn ich traurig bin, dann weine ich so, da habe ich kein Problem damit, aber ich habe mich jetzt noch nie aktiv darum bemüht, verletzlicher sein zu müssen. Also ich habe da noch nie darüber nachgedacht irgendwie. Und deswegen finde ich es aber spannend, dass es eben so fast schon so wie so eine Art gesellschaftlicher Trend jetzt gerade ist für viele Männer. Das also fast schon so, als würde das forciert werden. Und das finde ich spannend, das zu beobachten. So.
Ja, das ist nicht nur spannend, finde ich, das ist, glaube ich, auch eine Instrumentalisierung von Gefühlsbereitschaft oder scheinbarer Gefühlsbereitschaft, ne? Das wird dann wieder genutzt als etwas, um etwas zu erzeugen, und erzeugt eigentlich das Gegenteil. Das heißt, in dem Moment, wo du etwas benutzt, missbrauchst du es eigentlich. Und das gibt es in manchen Kontexten. Ne? Das ist dann auch nicht wirkliche Gefühlsbereitschaft. Das hat auch mit Gefühlsbereitschaft eigentlich nichts zu tun. Das würde ich nicht beschreiben als das, was ich in dem Buch vertrete. Hundertprozentig nicht. Ich glaube, manche Menschen verlieren ein Stück weit wirklich die Verbindung zu sich selber, weil sie in dem Moment, wo ich mich vollkommen auflöse in meinen Gefühlen, ne, und wie auf so einem River einfach davon wegschwimme, kann es sein, dass ich durch dieses Auflösen in bestimmte Gefühle wieder vermeide. Wovor habe ich eigentlich als Mann Scham, ne, vor meiner Partnerin? Was erzeugt tiefe Scham in mir, ne? Wo ducke ich mich weg? Und manche Männer tendieren dazu, und die nutzen dann wieder, ich lasse mich vollkommen in bestimmte Gefühle fallen und löse mich in ihnen auf, um sich wegzuducken. Aber es ist eigentlich das Gegenteil von Gefühlsbereitschaft.
Kannst du dann ein konkretes Beispiel machen?
Nehmen wir mal, ich versuche gerade eins zu finden, weil ich denke, so das erste Mal so tief darüber nach. Eine Frau kommt zu dir, hat einen richtigen miesen Scheißtag bei der Arbeit, ne? Und sie ist sehr, sehr traurig in dem Moment, ne? Und dann gibt es zwei Sorten eigentlich von Männern, die ich oft beobachte. Die einen sagen, hey, du hättest das und das anders machen müssen und du hättest so und so mit der Situation umgehen können. Und dann geben wir der Frau einen Ratschlag in einer Situation, wo sie eigentlich was braucht, nämlich eine Umarmung. Und sind nicht gefühlsbereit, weil wir das Gefühl der Frau in uns nicht ertragen können. Was dann resoniert, wenn wir keinen Zugang zu unserer Verletzlichkeit haben. Und dann würde ich sagen, gibt es auch einen anderen Trend, nämlich einen Mann, der sagt, hey, ich spüre das, was du fühlst. Und das macht mich gerade so unendlich traurig. Und ich merke, also wie mich das an meine, also ich hatte genau die gleiche Situation. Hör mal kurz zu, also ich hatte letztens auch mit meinem Chef das und das, und dann ist das passiert und musste dann anfangen zu weinen, weil er mir noch eine extra Aufgabe aufgedonnert hat. Und also ich werde gerade so traurig, wo du das erzählst. Was passiert ist, du bildest kein Gefäß mehr für die Traurigkeit der Frau, sondern bist absolut auf dich bezogen. Und klar, lebst du deine Trauer, aber du übernimmst das quasi von der. Das heißt, du kannst nicht sagen, hey, deine Trauer resoniert in mir und ich spüre, was du gerade fühlst und ich kann das jetzt gerade für dich halten. Ne? Und ich glaube, dieses Halten des Gefühls für jemand anderen, einen Raum aufmachen, in dem er sich so fühlen kann, wie er gerade ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Moment, wo wir zu sehr in den Bach unserer eigenen Trauer abdriften, und die ist ja in dem Moment eigentlich nicht real, machen wir den Raum für den anderen Menschen zu.
Mhm.
Und das passiert häufig. Und das wird dann eben verwechselt mit wahrer Gefühlsbereitschaft, aus meiner Sicht.
Das heißt, das Gefühl, was eigentlich nicht gefühlt werden will in dem Moment, während ich den Raum für sie halte, ist dann irgendwie Irritation vielleicht oder so ein Gefühl von Druck oder was ist das? Also, weil in dem Moment, wo ich dann sage, so, ich gehe jetzt auch in die Trauer rein mit dir, will ich ja was anderes dann wahrscheinlich nicht spüren. So hast du es ja vorhin erklärt, oder?
Ja, es kann sein, dass ich vielleicht meine Angst nicht spüren möchte, dass ich gerade gar nichts tun kann für den Menschen.
Ja,
ne?
Ja.
Es kann sein, dass ich meine Scham nicht spüren will. Ja, ja, Hilflosigkeit, Ohnmacht kann auch dahinter stecken, dass ich das wiederum überdecken möchte mit meinem, ich lasse mich jetzt hier mal von dem Bach der Traurigkeit fassen, weil das Vogue ist.
Ja. Hashtag Vogue. Ja.
Ja. Also das ist für mich nicht Gefühlsbereitschaft, ne?
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Ich nenne dir ein anderes Beispiel. Meine Tochter hat letztens beim Skirennen verloren, ne? Also die ist 6. von 7 Plätzen geworden. Und dann haben wir darüber gesprochen und das war halt unfaire Scheiße, weil die ganzen Kinder nicht um die Pylonen gefahren sind, sondern einfach durchgekachelt und die Zeit wurde genommen und sie so sorgfältig die Pylonen abgefahren und hat deswegen halt eine krasse Kackzeit gekriegt. Auf jeden Fall hat sie das gecheckt und hat dann später angefangen zu weinen und meinte, das war so unfair und wissen das die Skilehrer. Und ich so, ja, die wissen das ziemlich sicher. Und wenn ich in dem Moment halt auch in Tränen ausgebrochen wäre über mein eigenes scheiß Skierlebnis vor 20 Jahren, dann hätte ich diesen Raum nicht für sie halten können. Ne? Und
ja.
Ich wäre vielleicht auch nicht der Hilflosigkeit, die meine Tochter gerade erfahren hatte, begegnen können, weil ich selber eine tiefe Hilflosigkeit in mir gefühlt hätte. Und das ist auch okay. Hey, wir können nicht für unsere Kinder die Welt immer zu einem besseren Ort machen. Was wir aber können, ist emotional da sein, emotional präsent sein. Und ich glaube, wo die Polarität häufig verloren geht, ist, wenn wir eben nicht emotional präsent sind. Und das ist, glaube ich, das, was es im Kern beschreibt, was du meinst. Ich begebe mich auf meinen eigenen Bach. Und dafür brauchen wir eben, was du auch gesagt hast, andere Anlaufpunkte als nur unsere Kernbeziehung, sondern gute Kumpels, mit denen ich zusammen im Regen sitzen kann. Vielleicht auch Familienmitglieder. Vielleicht auch ein Coach, eine Coachin, vielleicht auch einen Therapeuten, Therapeutin. Ich möchte nicht all meinen Müll in der Beziehung abladen. Weil sonst ist es immer so, oh, ich hatte so einen Scheißtag. Kann ich das bei dir mal kurz abladen? Und jetzt fühle ich mich wieder leicht, ich gehe zum Sport, jetzt gehe ich zu meinen Freunden und mache den Fun-Part.
Ja, du hast vorhin zwei Stufen ziemlich gut erklärt. Ich habe mal ein Video gemacht, so 4 Stufen, wie man eben mit den Emotionen einer Frau umgeht. Und Level 1, das hast du nicht mal erwähnt, da bist du schon zu Vogue dafür. Aber das ist so Mr. Macho, das ist so der, komm, jetzt krieg dich wieder ein, entspann dich mal, ist ja gar nicht so schlimm. So, und dann Level 2 hast du vorhin erklärt, das ist Mr. Problem Solver, so der will das Problem lösen und das ist schon mal eine Stufe höher, aber die Frau fühlt sich halt immer noch als ein Problem, das gelöst werden will. Und Stufe 3 ist dann der Mr. Emotional, der sich dann mitreißen lässt von der emotionalen, von dem emotionalen Sturm. Und das ist natürlich schön für die Frau zu sehen, dass sie so einen emotionally mature Man hat, der da auch mitfühlen kann. Aber es depolarisiert dann eben auch und führt dann manchmal eben auch so zu einer Vertrauensproblem. So im Sinne von, kann er mich denn wirklich halten, wenn es dann mal wirklich schlimm wird? Und du hast es jetzt gesagt, das Keyword Stufe 4 ist ja dann wirklich so Präsenz, loving presence. Einfach das, was da ist, einfach nur präsent mit Liebe wahrzunehmen und es einfach wie ein Geschenk des jetzigen Moments auch anzusehen. Das ist es ja auch. Also alleine, dass eine Person sich dir gegenüber komplett öffnen kann und will und du das auch wahrnehmen darfst und einfach dabei sein darfst, das ist so wie ein Sonnenuntergang oder eben ein Sturm, ein schöner, den man sich anschauen kann. Deswegen finde ich geil, wie du das auch jetzt selbst, so ganz unabhängig von mir, so in diesen Worten auch erklärt hast.
Ja, Genau. Und ich würde auch noch nicht mal sagen, dass jemand, der so vollkommen sich dann auch in die Traurigkeit begibt und sich von dem Strom erfassen lässt, emotional erwachsen ist. Weil eigentlich sind wir dann emotional wie auf einem Kinderlevel, ne? Kinder sind sehr, sehr angebunden an ihre Gefühle, aber können es noch nicht so gut, den Umgang damit zu leben. Ne? Manchmal rasten die dann total aus. Man sieht immer die Kids, die sich irgendwie an der Schlange auf den Boden fallen lassen, weil sie irgendwie eine kleine Süßigkeit da nicht gekriegt haben. Das machen wir als Erwachsene nicht mehr. Und trotzdem, was wir als Erwachsene verlieren, ist den Kontakt. Wir regulieren und finden zu starken Umgang. Und ich glaube, da gibt es diesen feinen Unterschied zu den Macho-Männern. Ne? Ey, hab dich nicht so, bla bla bla. Manche Frauen suchen ja genau das. Und ich würde behaupten, sie suchen da vor allem etwas, was sie kennen. Etwas, was auch eine Form der Gefühlsvermeidung ist. Ne? In dem Moment, wo ich immer wieder weggestoßen werde, muss ich die Gefühle, die ich sehr gut kenne, nämlich, dass ich vielleicht das in meiner Kindheit erlebt habe, das kann ich ja gut verarbeiten, damit habe ich Übung. Aber was Tieferes darunter, vielleicht ein tiefes Gefühl von ungenügend sein, dem muss ich dann im ganz, ganz Tiefen nicht begegnen. Und darum suchen sie sich solche Typen, die dann sowas machen, beziehungsweise manchmal passiert es auch einfach so, dass wir daran geraten. Das kann es auch geben.
Ja. Auf was man ja auch reingeraten kann, wenn man Zeugin Jehova ist, oder du hast es ja auch in deinem Buch, glaube ich, erklärt, das fand ich sehr spannend, das arrangierte Ehen. Also es gibt es ja immer noch in Indien, also meine Freundin ist ja auch, kommt aus persisch-indischen Familie und die sagt so, hey, das war früher ganz normal. Und trotzdem gibt es aber scheinbar Studien, die du zitierst in deinem Buch oder Beispiele, die du machst, dass es Menschen gibt, die nach 5 Jahren in arrangierten Ehen glücklicher sind als andere Paare, die sich frei gewählt haben. Was machen die falsch oder was machen die anderen richtig?
Also speziell in der Studie, ne? Und ich würde das nicht auf die ganze Welt und auf jede arrangierte Ehe ausweiten. Die Erwartungshaltung von dem, was wir uns erwarten und versprechen, hat einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss darauf, was wir dann in der Welt erleben. Das heißt, wenn wir uns die ganze Zeit erwarten, hey, jetzt bin ich mit meinem Traumpartner, jetzt muss ich glücklich sein und ab jetzt klickt es, ne? Und diese Vorstellung haben ja manche von Beziehung, dass nicht auch Beziehung Arbeit bedeutet das, sondern das ist, was wir eigentlich im Film lernen, der Anfang von Verliebtsein, weil man in diesem absoluten Rauscherlebnis ist. Filme sind sehr, sehr selten über Liebe, sondern viel häufiger über Verlieben. Und dann enden sie mit der Liebe, ne? Weil das will sich dann irgendwie keiner mehr angucken. Da muss man eigentlich zu viel tun und das bedeutet auch zu viel irgendwie Abfuck an Gefühlen. Und die Leute, und das hat man sich so erklärt in der Studie, die in den arrangierten Ehen waren, hatten eben eine grundlegende andere Einstellung dazu, dass sie sich arrangieren müssen, für das Zusammenleben etwas tun müssen und dem Moment auch für die Momente verantwortlich sind, für dieses Zusammenleben. Das heißt, auf der einen Seite haben sie nicht die Erwartungshaltung, dass es besser wird als erwartet. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns committen in eine Sache und etwas dafür tun, bauen wir auch automatisch eine Beziehung zu diesen Sachen auf. Und das ist so ganz, ganz einfach. Ich erkläre es immer an der Treppe, die ich mal renoviert habe. Ich habe so eine Maisonette-Wohnung, das ist so eine alte Holztreppe. Und da, die war vorher mit Belag und wir mussten den ganzen Belag runterholen. Die ganzen Heißkleber, der verbaut wurde, runterschleifen. Das war eine 6-wöchige Arbeit mit so Masken und so. Und ich dachte immer, ich spuck Blut danach. Aber diese Treppe hat was Heiliges, wenn ich heute auf der laufe, weil ich so viel Herzblut da reingesteckt habe. Und es ist was anderes, wenn wir uns irgendwie was bestellen aus dem Katalog, das ankommt und es fertig ist. Wenn wir unsere Arbeit dort einfließen lassen, lassen wir uns dort reinfließen, unsere Energie. Und dadurch kann eine tiefere Verbindung entstehen. Und so, das sind Aspekte, die man sich erklärt bei dieser arrangierten Ehe versus die Glücksheirat, in Anführungsstrichen. Erwartung und Energie, die reingeflossen ist.
Ja, sehr schön erklärt. Abschließend noch eine Frage, Lukas, an dich, wenn wir schon gerade beim Thema Energie reinstecken sind. Was machst du ausschließlich zum Spaß, was andere Menschen in deinem Umfeld als absolute Zeitverschwendung halten würden?
Sehr wenig, ganz, ganz wenig. Aber also ich kann fast sagen, dass bei allen Sachen immer noch eine andere Komponente dabei ist, ne? Also ich surfe in einer Surfhalle zum Beispiel. Das würden viele als absolute Zeitverschwendung ansehen, aber klar macht es auch irgendwie körperlich fit. Aber genau dieses auf der Welle sein, das Wasser durch einen durchballern lassen, das mache ich wirklich für mich und nicht, weil ich irgendwie was erreichen möchte. Der positive Nebeneffekt ist, ich trainiere Surfen natürlich und ich halte mich fit, aber könnte man ja auch mit einer anderen Sache machen. Skateboarden, würde ich sagen, ist so eine Sache, die ich auch mache. Snowboarden. Also Sport auf jeden Fall. Und Faulenzen.
Ja, ja, wie sieht Faulenzen aus?
Faulenzen ist bei mir aufs Dach setzen und einfach in die Gegend starren. Ich glaube, wir gucken, gerade wenn wir in städtischen Kontexten sind, zu selten in die Ferne. Wir haben eigentlich immer eine Wand vor uns oder irgendwas, was uns limitiert. Also ich gucke gerne dann in die Ferne. Mache ich tatsächlich relativ selten. Also ich habe wenig Sachen. Ich bin sehr, sehr, also ich darf mich effizienter von meiner Effizienz trennen in meinem Leben.
Effizienter von deiner Effizienz, und das klingt gut. Das klingt effizient. ja, ich möchte das Gespräch mit einem Zitat aus dem Buch beenden, was mir auch sehr gefallen hat, und zwar: Je mehr ich im Moment bin, gleich ob dieser gerade angenehm oder unangenehm ist, desto glücklicher bin ich. Und ich war jetzt in diesem Gespräch, wie immer, wenn ich Podcasts mache, sehr im Moment. Es ist immer sehr schön für mich, Gespräche zu führen, und es hat mir Spaß gemacht. Danke, Lukas, fürs Gespräch.
Ja, danke. Danke für deine schönen Fragen und in die Richtung, in die wir abgetaucht sind, war spannend für mich. Ein paar Sachen haben mich auch gechallenged auf jeden Fall. Ich finde es immer geil, wenn man Sachen sich das erste Mal fragt, weil dann muss man in eine Richtung gehen, wo man zum Beispiel noch nicht war. Und das ist für mich spannend und die kamen heute auf jeden Fall. Also danke.
Ja, es ist Ziel von Chain is Life, über den Tellerrand hinauszuschauen. Deswegen danke, dass du mitgemacht hast. Bevor du jetzt gehst, habe ich noch eine Frage an dich. Hand aufs Herz. Wie frei bist du wirklich? Und wenn du jetzt auf diese Frage keine genaue Antwort hast oder vielleicht sogar zweifelst, ob du wirklich frei bist, dann möchte ich dir jetzt unseren neuen Freiheitstest empfehlen, mit dem du in 3 Minuten für dich persönlich rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist, und zwar auf 5 verschiedenen Säulen der Freiheit. Das Einzige, was du dafür tun musst, ist jetzt unten in der Beschreibung oder in den Shownotes auf den Link zu klicken oder uns direkt auf chainislife.com/Freiheitstest zu besuchen und dort dir 3 Minuten Zeit zu nehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du hast danach nicht nur dein 100% individuelles Testergebnis, welches dir auch direkt mehr Klarheit gibt, sondern du hast auch ein paar Handlungsanweisungen für uns in jedem einzelnen Bereich, was du tun kannst, um ein kleines Stückchen freier zu werden. Und was ich auch noch habe, ist eine kleine Überraschung, aber die verrate ich dir jetzt nicht. Deswegen besuche uns gerne chainislife.com/Freiheitstest und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Dein Mischa. Peace.